ein nicht geringer Teil der wichtigen Denker und Denkerinnen der britischen Sozialanthropologie, fast ein Viertel genau genommen, aus dem Bereich des altösterreichisch-ungarischen Habsburgerreiches stammte, beginnend mit Malinowski, dann ist es nicht übertrieben zu sagen, im Sinne eines gesamteuropäischen Denkens auch in unserem Fach, dass die ursprünglich auf die britische Insel beschränkte Tradition der Social Anthropology heute innerhalb des EU-Raumes, auch des erweiterten EU-Raumes, einen von wenigen Fundamenten in ideengeschichtlicher Hinsicht für unser Fach ausmacht. So gesehen könnte man schon sagen, dass es mittlerweile sehr enge geistige Bande zwischen den Instituten in Cambridge, Oxford und der London School of Economics einerseits und guten Instituten im deutschsprachigen Raum gibt und dass die Einflüsse, die hier wirksam sind, nicht nur historischer Art, sondern auch aktueller Natur sind. Das ist insofern bemerkenswert, als die Anfänge der britischen Sozialanthropologie, von denen wir heute sprechen wollen, auf Persönlichkeiten zurückgehen, die konträrer kaum gedacht werden können. Aber vielleicht ist es gerade diese kontrastreiche und funkenreiche Gegensätzlichkeit zwischen Böttcher und Malinowski, die für die Dynamik der weiteren Entwicklung besorgt. Es beginnt schon damit, dass Malinowski von seiner sozialen Herkunft aus einem einfachen, aber doch polnischen Adelshaus stammte, während Radcliffe Brown eher plebejischer Herkunft war. Man kann es fortsetzen damit, dass Radcliffe Brown in seiner Jugend ein durchaus radikaler Anarchist war, ein radikal denkender Anarchist war, während Malinowski über viele Jahre hinweg eben sich bemüht hat, durchaus elitäre Ansichten über das Wesen des Menschen und der Gesellschaft zu verbreiten. Und es setzt sich wohl fort damit, dass Malinowski bis in seine späten Vorlesungsjahre in Großbritannien und Chicago eher der selbstverliebte Star war, der in Vorlesungen, Vorträgen und Auftritten eben einen richtigen Kult um sich herum und um seine treuesten Jünger inszeniert hat, mit viel Spektakel und prima Morium, während Radcliffe Brown der fast esoterisch zurückhaltende, unnahbare Charakter gewesen sein soll. Über die Gegensätzlichkeit der Personen hinaus lässt sich vielleicht noch als für uns hier wichtigeres Element an Gegensätzlichkeiten betonen, dass die Hauptverdienste von Radcliffe Brown im Bereich der Theorie, der theoretischen Konzepte liegen, während die Hauptverdienste von Malinowski im Bereich der Methode und der Ausarbeitung der ethnologischen Feldforschung als teilnehmender Beobachtung. In seiner Zeit der stärker gelesene, der populärere, der berühmtere war sicher Malinowski, während Radcliffe Brown in seiner Zeit zwar treue Schüler und Schülerinnen und Mitarbeiter hatte, aber keineswegs die Breitenwirkung auch nicht über seine Bücher erzielt wird wie Malinowski. Wenn man aus heutiger Sicht auf die beiden zurückblickt, dann ist allerdings zu sagen, längerfristige Wirkung hatte wahrscheinlich schon Radcliffe Brown, indem er ein paar Dinge aufgezeigt hat, um die man auch heute inhaltlich nicht mehr darum kommt. Während Malinowskis Betonung der Feldforschung zwar wichtig war, aber manche andere haben sie auch betont, wir haben nicht in der Deutlichkeit. Und manches von dem, was damals, vor allem von Malinowski, aber wie gesagt auch von anderen zur Feldforschung betont wurde, ist heute wieder kritisch zu überdenken und weiterzuentwickeln und stimmt so nicht mehr ganz. Insofern liegen meine persönlichen intellektuellen Sympathien aus diesem Grund und nicht etwa, wenn ich was gegen polnische Adlige hätte, bei Radcliffe Brown ein bisschen stärker, wenn ich auch durchaus die Faszination nachempfinden kann, die rund um Malinowskis schillernde und spektakuläre Auftritte in europäischen und amerikanischen Universitäten denke, wenn ich das also durchaus nachvollziehen kann. Kommen wir zu Radcliffe Brown. Seine studentischen Freunde nannten ihn aus dem schon angedeuteten Grund Anarchy Brown. Das ist insofern schon für den Inhalt unserer Auseinandersetzung mit den Zeitautoren interessant, als Anarchisten ja auch für die Industriegesellschaft grundsätzlich mal, wenn sie intellektuelle Inhalte ausarbeiten, in Frage stellen, warum es den Staat eigentlich geben soll. Oder wie ist das heute im Alltag und im Mediengebrauch fast so ein Schimpfwort, ein kriminalisierendes Schimpfwort geworden, die Terroristen? In der Geschichte des westlichen Denkens war der Anarchismus aber durchaus eine ernstzunehmende politische Strömung über mehrere Jahrzehnte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts bis in einige Zeit des Spanischen Bürgerkrieges. Also auch in der Zeit von Radcliffe Browns Jugend. Bakunin, Kropotkin und andere waren durchaus ernstzunehmende Theoretiker, die im Gegensatz etwa zur Sozialdemokratie oder zu den Kommunisten nicht meinten, dass der bestehende Staat durch einen besseren anderen Staat ersetzt werden sollte, sondern die Frage stellten, warum es denn überhaupt den Staat geben müsse und ob die Menschen nicht intelligent und klug genug wären, sich selbst zu regieren ohne irgendeine Art von Obrigkeit. A. Archos heißt eben die eine Herrschaft.
Entschuldigung. B. Von wem her? Hinter Ihnen.
Kommen schon zum Meinungsgeber. Jetzt wird der Leute dran. Die Kollegin vorhin schon gefragt. Von daher also eine klare Verbindung zwischen den jugendlichen politischen Utopien des Radcliffe Brown einerseits und seinen Problemstellungen innerhalb der Ethnologie als ausgebildeter Forscher andererseits. Ihn interessiert letztlich wie Menschen leben, die ohne Staat leben. Er konzentriert sich auf Staat und große Wissenschaft. Und das ist schon eine wesentliche Fragestellung, die ihn in die Nähe der französischen intellektuellen Traditionen bringt. Dieselbe Fragestellung hatte Jean-Jacques Rousseau in der Aufklärung beschäftigt, als er postulierte, dass die Menschen miteinander im Prinzip gut leben könnten, wenn sie sich an den einmal miteinander geschlossenen Gesellschaftsvertrag, den Contrat Social, hielten. Aus diesen Wurzeln der französischen Aufklärung heraus also schöpft auch Radcliffe Brown und stellt sich damit zugleich gegen eine ganz bestimmte britische Geistestradition, die von aus dem Autor des Leviathan geprägt ist, in der das Gegenteil behauptet wird, nämlich die Menschen sind nicht gut, sondern egoistische Bestien, und wenn sie nicht von einer starken Hand kontrolliert werden, dann gehen sie aufeinander wie wilde Tiere los, und es kommt zum bekannten Bellum omnia contra omnes, dem Krieg jedes gegen jeden. Gegen diese von Hobbes her geprägte Tradition wendet sich Bellum, also knüpft an bei Rousseau, wie wir schon mal in anderen Zusammenhang erwähnt hatten, aber natürlich auch direkt bei Emil Durkheim, indem ihn wie Durkheim eben die nicht industrialisierten Gesellschaften und darunter vor allem die staatenlosen Gesellschaften beschäftigen. Und unter diesen geht er einem Gedanken nach, den es in Ansätzen schon bei Durkheim gibt, wenn Durkheim von den beiden Akten von Solidarität spricht und dabei die eine, die mechanische, vorhebt, die Menschen eben zusammenhalte, so führt Radcliffe Brown diesen Gedanken in eine bestimmte Richtung weiter. Seine ersten Feldforschungen führt er in den 20er Jahren auf den Andamaninseln durch. Das ist kein besonders rundes Blatt in der Geschichte seiner wissenschaftlichen Karriere. Diese Inselgruppe östlich von Indien ist, westlich von Indien ist zu dem Zeitpunkt auch kein ideales Feldforschungsgebiet. Trotzdem versucht er unter den paradoxen Bedingungen des vernachlässigenden Kolonialismus, der dort herrscht, die Restbestände von Selbstverwaltung unter den Andaman Islanders zu erarbeiten. In weiterer Folge hat Radcliffe Brown eine Karriere, die ihn unter anderem für viele Jahre nach Australien führt, wo er einer der Begründer der Anthropologie an der Australian National University wird, heute eines der führenden Departments unseres Faches weltweit, an der ANU. Er unterrichtet über viele Jahre auch in Südafrika und wird dort durchaus ein Gegner der sich langsam herausbildenden rassistischen Unterdrückung der schwarzen Mehrheitsbevölkerung. Reichliche Weltforschungsmaterialien, vor allem seiner Studierenden, die später selbst wichtige Positionen in der internationalen Anthropologie erwerben, informieren sein Werk, vor allem also australische, aber auch südafrikanische ethnografische Einsichten. Und erst in seinen späten Jahren, als Malinowski sich allmählich aus Großbritannien zurückzieht und mehr und mehr seine Zeit in den USA verbringt, jedenfalls nicht mehr an britischen Universitäten unterrichtet, größtenteils aber im Übrigen in seinem Ferienhaus in Südtirol zubringt. Erst in diesen späten Jahren, als sich Malinowski, sein Gegenspieler, also aus dem britischen akademischen Leben zurückzieht, da fast Radcliffe Brown in seiner Heimat Großbritannien auch akademisch verstärkt Fuß. Er ist es eigentlich, der dann die nächste Generation von britischen Anthropologen ausbildet. In dieser Zeit entstehen auch seine beiden bedeutendsten Schriften in seiner letzten Lebensphase, also die auch heute noch mit Gewinn gelesen werden können. Das ist Structure and Function in Primitive Society, 1952, und das gemeinsam mit Aaron Ford herausgegebene African Systems of Kinship and Marriage, Oxford 1950. Kommen wir zu den wichtigsten inhaltlichen Aussagen. Da gilt es zunächst auf eine Gemeinsamkeit aufmerksam zu machen, die Malinowski und Radcliffe Brown teilen. Das ist die Art der Ablehnung des Evolutionismus. Wir hatten zum Beispiel bei Morgan erfahren, dass seine Art von Evolutionismus eine logische Abfolge von Jäger- und Sammlergesellschaften einerseits voraussetzte, auf die dann im Großen und Ganzen einfache und komplexere Wohnbauern folgten, auf die dann früher oder später irgendwann staatlich organisierte agrarisch-handwerkliche Gesellschaften als noch höhere Stufe folgen würden. Das war die Morgan'sche Theorie. Radcliffe Brown und Malinowski lehnen beide, wie gesagt, den Evolutionismus als Gesamtschema ab, aber sie sagen nichtsdestotrotz, dass es sinnvoll ist, die einzelnen Stufen des Evolutionismus als Typen, zumindest als Arbeitsbehelf beizubehalten. Und im Sinne von Typen von Bodenbauern und Typen von Jägern und Sammlern weiter damit zu arbeiten, ohne die evolutionistische Konsequenz der Abfolge von einem Typus zum anderen deswegen damit zu verbinden. Gut, das haben Malinowski und Radcliffe Brown gemeinsam. Radcliffe Brown konzentriert sich dabei ein wenig auf Jäger und Sammler und um seine australischen Aufenthalte, vielmehr auf Wohnbauer und er überlegt sich, wie kann ich diese Gesellschaften besser verstehen, wie kann ich dieser Idee der staatenlosen Selbstregulierung von nicht industrialisierten Gesellschaften noch konkretere Züge zuweisen. Diesen Grundgedanken arbeitet er aus, indem er von einem gewissen Gleichgewichtsmodell ausgeht. Dieses Gleichgewichtsmodell entlehnt größtenteils aus der Biologie, wobei man dazu sagen sollte, dass Radcliffe Brown eine frühe Ausbildung als Medizinstudent und Pfleger hatte und von daher seine häufigen Querverweise auf die Biologie nicht gut nachvollziehbar sind. Diesem Vokabular der Biologie ist seine Vorstellung von Struktur, Funktion und System geschuldet. Am einfachsten lässt sich das an seiner Blattmetapher nachvollziehen, die allerdings nicht wahnsinnig häufig in seinem Werk vorkommt, häufig in seinen Vorlesungen, in seinem Werk nur an ein, zwei Stellen. Und mit deren Hilfe er die drei Begriffe Struktur, Funktion und System erarbeitet. Immerhin, das muss man dazu sagen, in den 20er und 30er Jahren also ein Vokabular bereitstellt, das in voller Blüte erst rund um die Ausarbeitung der Computerlogik in den 50er und 60er Jahren die Welt überschwemmt, aber damit den Erfolg des frühen funktionalistischen Denkens doppelt und dreifach unterstreicht. Insofern ist der frühe Funktionalismus aus der Anthropologie heraus eben wirklich ein Vorläufer der Systemanalyse und Systemtheorie, die ab den 50er und 60er Jahren sowohl Naturwissenschaften wie Sozialwissenschaften geradezu dominieren. Die Blattmetapher selber sagt im Prinzip, verstehen wir Blatt als ein System oder ein Subsystem von etwas Größerem, von dem es ein Teil ist. Dieses Teil von etwas Größerem sein sollte man mitdenken. Daher gibt es von dort her Zufuhr von allen möglichen, von Stütze und Stabilität. Aber zugleich ist es auch ein in sich selbst ruhendes Ganzes, ein Subsystem also. das in sich ruht deswegen, weil es bestimmte Funktionen hat, nämlich Licht aufnehmen, Energie umwandeln in Wachstumsfähigkeit. Diese Hauptfunktion erfüllen die grünen Flächen, einfach gesagt im Blatt, die im System die hauptsächliche Funktion der Energieumwandlung erfüllen. Während wir nicht direkt an der Oberfläche, sondern erst bei genauerer Untersuchung eines Blattes darauf kommen, dass es diese Form und diese Funktion und diese Ganzheit nur erfüllen kann, weil es eine Struktur gibt, die aus Hauptadern und Nebenadern besteht und die die Zufuhr vom großen Ganzen ebenso sicherstellt wie innere Festigkeit verleiht. Diese Struktur der Adern gegenüber der Funktion der Flächen spielt also zusammen und ergibt das Ganze als System. Das ist natürlich eine einfache Metapher mit vielen, vielen Nachteilen. Nachteil 1 wäre, dass damit zeitlich ein bestimmter Rhythmus automatisch mitgedacht wird, der was mit Wachstum und Zerfall und Wiederentstehen zu tun hat. Und nicht gesagt ist, dass jede Gesellschaft so zeitlich abläuft, wie es in der Natur vor sich geht. Zweiter Nachteil wäre, dass innere Gegensätzlichkeiten in so einem System mit der Blattmetapher nicht besonders gut beschreibbar oder erklärbar sind, etwa die inneren Gegensätzlichkeiten zwischen Alten und Jungen und Reichen und Armen und Frauen und Männern und. Zugestanden, richtig. Trotzdem geht es nicht nur darum, sich gleich wieder hastig abzugrenzen von Radcliffe Brown, sondern schon auch zu sehen, dass da etwas mit Weitblick gedacht wurde, das versucht hat, für bestimmte Zwecke, nicht für alle Zwecke, aber für bestimmte Forschungszwecke, klare Begriffe zur Verfügung zu stellen. Wovon reden wir überhaupt? Wenn wir von Gesellschaft sprechen. Sprechen wir vom Gesamten einer Gesellschaft, was Radcliffe Brown sichtlich befürwortet, sonst würden wir nicht von Gesamtsystemen sprechen, dann sollten wir das auch klar benennen. Sprechen wir von bestimmten Teilaufgaben in einer Gesellschaft, dann sollten wir dafür ein anderes Wort verwenden, zum Beispiel Funktion. Sprechen wir von Grundorganisation einer Gesellschaft, die man nicht gleich auf den ersten Blick sieht, aber die Goethe paraphrasierend das Innerste zusammenhält, dann sollten wir wieder ein anderes Wort verwenden, nämlich Struktur. Insofern meine ich, bei aller Kritik, die sich im Nachhinein immer leicht an kühnen Entwürfen anbringen lässt, dass hier schon ein ganz gewaltiger Erkenntnisfortschritt generell davor lag, siehe der Siegeszug der Theorie und Systemanalyse, gut 40 Jahre später. Und dass darüber hinaus auch mit solchen Begrifflichkeiten eben sehr gut beschrieben werden konnte, wie bodenbauende, strafenlose Gesellschaften funktionieren. Nämlich, indem Radcliffe Brown als erste die These aufstellte, dass sie am besten dann funktionieren, ohne gleich wieder zu zerfallen, wenn sie sich aus gleichartigen Subsystemen zusammensetzen. Gleichartige Subsysteme etwa von der Art einer Torte, die sich aus gleichartigen Tortensegmenten zusammensetzt. Das sei wahrscheinlich, so Randy Brown, der Schlüssel zum Verständnis staatenloser Gesellschaften, die, wir würden heute sagen, nach der Art von sich selbst regulierenden Systemen operieren, in dem jedes Torteneck das Gegengewicht zum anderen Torteneck ist und sich damit, oder jedes einzelne Blatt das Gegengewicht zum anderen Blatt ist und sich damit die verschiedenen Blätter oder Tortenecken ausbalancieren und im Gleichgewicht halten. In der Geometrie nennt man die gleichartigen Teile eines Kreises Quadratstücke, wie Sie wissen, Segmente. Und aus diesen Überlegungen von Randy Brown, die ihrerseits aufbauten auf der alten Dürkheimschen Frage, was hält denn eine nicht industrialisierte Gesellschaft zusammen? Dürkheims Antwort auf Religion und Ritual. Randy Brown sagt implizit, das ist zu wenig. Da braucht soziale Faktoren und nicht nur Faktoren im Kopf. Und die finde ich mir mit meinen Überlegungen zum Gleichgewichtsmodell zwischen verschiedenen gleichartigen Subsystemen. Aus diesen Überlegungen heraus entwickelt sich ein ganzer Strang an Ideen, auch innerhalb der Ethnologie. Diesen Strang an Ideen innerhalb der Ethnologie, der von Dürkheim weg über Randy Brown heraufführt, bis nahe herein in die Gegenwart, den nennen wir die segmentäre Theorie. Wir werden den weiteren Ausarbeitungen dieser segmentären Theorie noch folgen. Ich halte sie für eine der wichtigsten Einsichten in jenen Abschnitten unseres Faches, die uns in dieser Vorlesung beschäftigen. Warum? Nicht nur, weil es für bestimmte Gesellschaften das Beste ist, was an Einsichten vorliegt, wie sie funktionieren. Das ist sozusagen der wissenschaftliche Teil dessen, warum die segmentäre Theorie und der Randy Brown'sche Anschluss dazu wichtig ist, sondern auch aus ganz praktischen und alltäglichen Gründen. Eben deswegen, weil in vielen Teilen der Medien, der Tagespresse, der alltäglichen Meinungsbildung über fremde Kulturen, ja, normalerweise nicht Radcliffe Brown, sondern eine populistische Fassung von Thomas Hobbes herumzirkuliert. Wenn man den Wilden nicht eine starke Hand auferlegt, sondern sie tun und lassen lässt, was sie wollen, dann machen sie eh nichts anderes, als sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Das können sie nicht nur bei Thomas Hobbes nachlesen, sondern das können Sie täglich in gewissen Kleinformaten auch von Seite 1 bis Seite 5 nachlesen. Mehr oder minder explizit. Die segmentäre Theorie zeigt demgegenüber, dass die Theorie oder die Vorstellung von anderen Gesellschaften, die nicht funktionieren können, weil sich diese Menschen ständig bekriegen, während wir ach so zivilisiert sind, falsch ist. Sie zeigt den ganz wichtigen Teil auf, dass nicht-europäische Gesellschaften auch dann, wenn sie keinen Staat haben und auch, sagen wir es positiv, keinen Staat brauchen, natürlich nur ein Defizit. Sich sehr wohl ordentlich, friedlich und in überschaubaren Bahnen entwickeln können. Insofern ist das schon eine ganz, ganz wichtige, auch alltägliche Sache, die man entweder weiß oder nicht weiß, die man informieren kann oder unfähig ist, darüber zu informieren. Und wo ich schon meine, dass es auch für Ethnologie-Studierende hier und heute sehr breite Möglichkeiten gäbe, das etwa mit Hilfe der sekundären Theorie zu veranschaulichen. Die wichtigste Art und Weise, wie diese einzelnen Segmente eben dann strukturiert seien, Struktur, die fand dann Radcliffe Brown, und damit komme ich zum Schluss der Diskussion seines Werkes, in der Verwandtschaft. Also die wichtigste Art und Weise, ich sage es noch einmal, das wichtigste Gliederungsprinzip, das die einzelnen Segmente strukturiert in staatenlosen Gesellschaften, das Radcliffe Brown ähnlich im Übrigen wie natürlich Morgan in der Verwandtschaft und von daher Zeit seines Lebens eine besondere Betonung bei ihm von Kinship Studies. In dieser Hinsicht ist er ein würdiger Fortsetzer der Morganschen Tradition, Systems of Affinity and Conservability. Vor allem eben auch in seinem Band über African Systems of Kinship and Marriage. Da will ich noch einen Punkt betonen, der zugleich eine kleine vorwegnehmende Kritik an Malinowski ist. Großbritannien ist natürlich auch heute noch eine von Klassengegensätzen geradezu besessene Gesellschaft, in der die Ideologie der Oberschicht, eben weil es eine aristokratische ist, naturgemäß von dem geprägt ist, was eine adlige Oberschicht belegt. Das ist der Stammbaum. Das sind Genealogien. Malinowski als polnischer Adeliger hat da von vornherein keine großen Schwierigkeiten gehabt, sich in diese Denkweisen hineinzufinden. Daher ist bei Malinowski der Blick auf Verwandtschaft immer sehr stark durch die eine Dimension der Genealogie und der Abstammung und Herkunft geprägt. Wir nennen das das Deszendenzprinzip, das Abstammungsprinzip. Das fragt in erster Linie und immer danach, woher kommst du, genealogisch gesehen? Wer ist dein Vater, beziehungsweise deine Mutter? Und wer ist dessen Vater, beziehungsweise dessen Mutter? Aber da wird immer das Deszendenzprinzip geboten. Wir haben ja schon einmal gesagt, auf Verwandtschaft kann man unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten hinschauen. Abstammung ist nur eins davon. Das spielt in den Anfängen der Anthropologie als aristokratisches Denken in unserer eigenen Gesellschaft eine große Rolle, spielt eine sehr große Rolle, das spielt in der britischen Anthropologie eine besonders große Rolle, aber es ist nicht das Einzige. Es gibt auch andere Gesichtspunkte, zweite Gesichtspunkt, den wir schon genannt haben, war die Terminologie. Etwa die Frage, ob ich, Elisabeth, meinen Vater Gruber, zu dem wir auf Deutsch Onkel sagen, ebenso Onkel nenne, wie ich Elisabeth meine Mutter Gruber Onkel nenne. Oder ob ich dafür was ganz anderes, zum Beispiel Kanter, sage. Das sind also Fragen der Terminologie, unter denen man auf Verwandtschaft draufschaut. Was anderes als die Frage der Deszendenz. Warum sage ich das alles? Weil wirklich auch einer derjenigen war, der als Erster versucht hat, diese beiden Gesichtspunkte sehr wohl zu berücksichtigen bei der Analyse von Verwandtschaft, nämlich Deszendenz und Terminologie. Aber darüber hinaus, wie uns der Titel seines dritten Werkes in dieser Liste andeutet, hat er ganz besonders als einer der ersten auf einen zusätzlichen Gesichtspunkt draufgeschaut, der weder Abstammung besonders berücksichtigt, noch Terminologie besonders berücksichtigt, sondern Heiratsstrategie. Mit welchen Gruppen soll oder darf Ego Heiratsbeziehungen eingehen und mit welchen nicht? Heiratsstrategie. Auch danach lassen sich Verwandtschaftssysteme unterscheiden. Überhaupt den Gesichtspunkt der Heiratsstrategien als Kriterium heranzuziehen, um Verwandtschaftssysteme voneinander zu unterscheiden, das ist ein Verdienst von Bradley Brown, der als Erster in die Diskussion eingeführt hat.